Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Ja, wir machen einige Schubladen auf bei unserem Podcast. Heute gucken wir in eine ganz besondere Schublade, nämlich gemeinsam mit Pascal Blenke, der einen Song geschrieben hat, vielmehr sogar zwei, aber einen ganz besonderen, über den ich gestolpert bin und aufgrund dessen wir jetzt dieses Gespräch führen. Und ich freue mich sehr, mit Pascal über seinen Song Mein Versteck und noch viel mehr zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam, lieber Pascal, herzlich willkommen, an diesem geschichtsträchtigen Ort, kann man eigentlich schon sagen, wenn man so hört, wer hier alles aufgenommen hat, zusammensitzen und gemeinsam über deinen Song und noch viel mehr sprechen werden. Ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Freut mich.
Ja, ja, gleich Spoiler-Alarm. Da hinten sieht man ja auch schon einen Flügel. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir werden nachher auch ein bisschen Musik hören. Aber zunächst sprechen wir mal. Und da würde mich natürlich als erstes interessieren, so ein bisschen von dir, wer du so bist, was du tust, was so deine Dinge sind als Musiker, als Künstler. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich bin Popsänger und Singer-Songwriter. Hab in Stuttgart Jazz-Pop-Gesang studiert und war dann erst so ein bisschen auf der Jazz-Schiene unterwegs, war im Bundesjazzorchester der Sänger und habe da gemerkt, dass mir das noch nicht reicht und dass ich mehr noch in eigene Welten abtauchen möchte und habe mich dann eben für die eigene Musik entschlossen. Und ja, nach meinem Studium habe ich dann alles auf diese Karte gesetzt, habe mein Debütalbum aufgenommen und jetzt eben diese neue EP und bin seitdem auch hauptberuflich als Musiker unterwegs.
Und du machst, glaube ich, noch viel mehr. Ich glaube, seit 2024 bist du unter anderem auch in Augsburg für die junge Philharmonie zuständig. Was ist denn da deine Aufgabe?
Richtig, das ist ein ehrenamtliches Projekt, was ich da leite. Ich bin in der jungen Philharmonie Augsburg schon ganz lang. Ich war früher Teilnehmer selbst und bin dann ins Leitungsteam gekommen. Und jetzt seit diesem Jahr habe ich die Gesamtleitung inne mit noch einem anderen Kollegen zusammen. Wir teilen uns die und mir war es immer ganz wichtig, Musik auch noch als Hobby zu bewahren. Also, dass es nicht nur Beruf und ums Geld verdienen geht und so weiter, sondern dass ich auch zumindest diese zwei Wochen, die wir jedes Jahr Musikfreizeit haben, dass ich da mal wirklich nur Musik zum Spaß mache, fürs Ehrenamt, für junge Menschen. Und dementsprechend ja, bin ich da sehr dankbar, dass mir dieses Amt anvertraut wurde.
Ja, Songwriting ist ja auch dein Thema. Deine Songs sind alles selbst geschrieben oder hast du da auch Co-Autoren, die mit dir arbeiten oder machst du tatsächlich da alles selbst?
Also ich mache nicht alles ganz alleine. Es gibt so ein paar einzelne Songs, die wirklich komplett zu 100% von mir sind. Aber ich bin schon jemand, der sehr gerne im Team arbeitet. Also ich habe da mittlerweile auch so meine Leute, die dann immer wieder dabei sind. Und natürlich ist ein Produzent immer dabei. Und ich würde schon sagen, der Großteil und so vor allem der Hauptimpuls des Songs, der geht immer von mir aus. Aber es sind dann schon immer kleinere Teams, in denen man die Songs dann wirklich ins letzte Detail ausarbeitet.
Und welche Nummer hast du in deiner ersten Elf? Ist ja auch eine Liedzeile von dir. in so einem Team, das finde ich ja immer spannend, weil man sieht den Künstler, der dann auf der Bühne steht und im Hintergrund passiert ja immer ganz viel. Es sind die Leute im Studio, die sich um den Schnitt kümmern, die sich darum kümmern, dass alles gut klingt. Es sind natürlich die Leute, die mit einem unterwegs sind. Dann ist es noch die Band, mal groß, mal klein. Was ist so um dich rum und was brauchst du eigentlich? Das finde ich auch ganz spannend, um ein Künstler zu sein. Du bist ja jetzt ja, in Sachen Popkarriere, so würde ich schon sagen, am Anfang. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Du bist ja noch jung. Ja. Ja. Aber da brauchst du ja einige, damit das alles funktioniert. Ja?
Das stimmt. Witzigerweise fällt mir da als erstes das private Umfeld ein. Also das ist schon gerade so in diesem Anfangsstadium eigentlich das Wichtigste, weil zum einen da natürlich der Rückhalt herkommt, also gerade aus der Familie, dass ich das überhaupt machen kann, dass ich mich da so ausprobieren kann. Dann natürlich auch meine Partnerin, die da sehr viel auch mitleiden muss und gerade wenn es um schwerere Themen geht, die viel Feedback geben muss zu Dingen, wo sie eigentlich keine Ahnung hat, aber brauche da einfach immer so eine Ersteinschätzung irgendwie. Und ja, dann in zweiter Reihe natürlich die MusikerInnen um mich rum. Also ich habe eine Band, die schon seit Stunde Null quasi mit mir da am Start ist. Mhm. Und die sind natürlich auch beim Songwriting immer mal wieder beteiligt oder dann spätestens im Studio. Und insofern sind das so die zwei zentralen Gruppen, die ich irgendwie brauche, damit so das Künstlerdasein irgendwie schön eingebettet ist.
Der Startpunkt war ja, glaube ich, bei einem Konzert von Callum Scott oder Jamie Callum, ist nicht Callum Scott, das ist ein anderer.
Das ist noch
ein Jamie Callum. Und danach hast du irgendwie gesagt, das habe ich so gelesen, so jetzt all in, jetzt gehe ich das Risiko ein. Musikbranche ist ja schon vielleicht ein bisschen Risiko. War das tatsächlich der Auslöser dieser Auftritt oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter?
Also, dass die Musik so mein Ein und Alles ist und so das, wo ich gerne auch in Zukunft ja, mir einen Beruf draus machen möchte, das war schon vorher klar, aber es war noch nicht klar, ob das jetzt mit der eigenen Musik, mit der eigenen Band ist und auch in welche Richtung das geht. Also dort war das erste Mal, dass ich mit eigener Musik auf einer sehr großen Bühne stand. Mhm. Und natürlich hat man da im Vorhinein dann irgendwie eine gewisse Nervosität. Und als ich da gemerkt habe, wie sehr ich da aufgehe, wie sehr ich auch diese große Bühne genieße und wie viel Kraft ich da auch noch Wochen oder auch jetzt eigentlich jahrelang noch daraus ziehe, das war so für mich schon das Zeichen, okay, das soll das Ziel quasi sein, das möchte ich anstreben. Und auch Jamie Callum selber kennenzulernen, war was ganz Besonderes, weil er auch so ein Typ von Künstler ist, den ich mir so ein bisschen als Vorbild ausgesucht hat. Dieses auf dem Boden geblieben, ganz natürlich und authentisch auf der Bühne agierend und vor allem auch diese Spielfreude, die er auf der Bühne ausstrahlt. Das ist das, was ich mir bewahren möchte. Das ist das, was ich auch ausstrahlen möchte. Und dann ist es eigentlich dann eher zweitrangig, aber auch relevant, dass er auch musikalisch ein bisschen dieses Crossover aus Pop und Jazz in sich vereint. Und insofern ja, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Tag und auf jeden Fall so ein Meilenstein.
Finde ich spannend, dass du sozusagen auch ein Vorbild nennst, weil oft ist es ja so, als Künstler will man vielleicht ja auch gar nicht verglichen werden, ist ja nochmal was anderes. Aber da hast du jetzt kein Problem damit zu sagen, aber dann ist man ja schnell in Schubladen, ne? Wenn dann auch so die Plattenfirmen irgendwann mal das sagen, ja, hier, wir stecken dich mal in die Schublade, die haben wir noch nicht belegt. Ist das immer noch so? Ich weiß das so ein bisschen von früher. Wehrst du dich da dagegen oder sagst du, ich bin ich und das ist genau mein Weg, den ich gehen will?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, Inspirationen zu haben und auch Leute zu haben, zu denen man so ein bisschen hochschaut, weil es ist nicht mein Ziel, was komplett Neues zu erfinden oder so. Das ist auch eine Illusion, weil es gibt so viel schon auf der Welt und ich bin ein Fan davon, das, was ich sehe, neu zusammenzubauen und das, was ich wahrnehme irgendwie. Und das ist so mein Weg. Ich bin auch kein Musiker, der das Ziel hat, die Musikbranche zu revolutionieren oder jetzt zu sagen, meine Musik ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, das hat die Welt noch nicht gesehen oder so. Aber ich glaube, dass ich jemand sein kann, der dem Publikum sehr nah sein kann und der eine gute, ja, einfach mit seinen eigenen Geschichten das, wie sagt man das am besten, ja, der eine gewisse, der das nachvollziehbar macht, der gewisse Emotionen ausspricht, die viele vielleicht denken, aber nicht so aussprechen können oder nicht wollen. Und insofern, ja, finde ich es da schon wichtig, auch sich bei Leuten mal abzuschauen, wie machen die das so, wie schaffen die es, trotz dieses Erfolgs dann irgendwie auf dem Boden zu bleiben, wie schaffen die es, diese enge Connection zum Publikum aufzubauen. Und da schaue ich mir ganz viel ab, aber das heißt jetzt nicht, dass wenn ich einen Song schreibe oder eine Geschichte erzähle, dass ich mir dann überlege, wie hat die Jamie Callum erzählt, sondern das sind meine eigenen Geschichten und das sind meine eigenen Ideen, aber so dieses wie schaffe ich es, ein gesetteltes Musikerleben auf die Beine zu stellen, da sehe ich ihn schon als Vorbild.
Ja, schön. Ich hab mir vorhin so einen Satz überlegt, Musik ist nicht alles, aber alles ist Musik. Würdest du das unterschreiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in meinem persönlichen Fall würde ich das nicht unterschreiben, weil auch nicht bei mir alles Musik ist und ich auch ganz bewusst darauf achte, dass mein Leben nicht nur aus Musik besteht. Ich bin zum Beispiel jemand, der seine Hauptinspiration für die Songs nicht aus Musik zieht, sondern aus alltäglichen Erfahrungen, aus Gesprächen ganz viel, aus Podcasts. Ich habe letztens wieder meine Statistiken mal gecheckt. Das kriegt man bei Spotify immer am Ende des Jahres und ich höre fast doppelt so viel Podcasts wie Musik. Und das zeigt schon, dass ich jemand bin, der viel aus dem Nicht-Musikleben quasi in die Musik zieht. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass bei mir alles auch Musik ist. Natürlich fließt das alles irgendwie in die Musik ein, aber das denn, also es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber nicht die Überschrift meines Lebens quasi.
Ist ja eigentlich auch gesund, würde ich mal meinen, ne? Zu sagen, man ist offen für die anderen Themen, die dann wiederum inspirierend sein können eben für die Musik, weil ist ja auch schon jede Liebesgeschichte 100-mal erzählt in Songs. Ne? Ist ja klar, frage ich mich immer, ist ja schon nicht so einfach, immer wieder neue Texte und Dinge zu haben. Gibt es da vielleicht Zitate, die dich vielleicht auch so inspirieren? Hast du ein Lieblingszitat zum Beispiel, das dich für die Musik oder vielleicht auch nur in Anführungsstrichen fürs Leben leitet?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar stammt es, ich weiß gar nicht, ob es von Jacob Collier selber ist. Ich meine, dass er das auch irgendwo her hat. Ich glaube, er hat es sogar von Quincy Jones ursprünglich. Und das lautet, don't try to be cool, try to be warm. Und das ist sowas, was eigentlich erstmal ganz simpel klingt. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit auch in meiner Jugend damit verbracht, auszuchecken, wie könnte ich möglichst cool wirken. Und als ich diesen Satz gehört habe, das war wie so eine Befreiung und das war wie so ein Credo, was ich mir auch immer wieder selbst sage, weil meine Musik nicht den Anspruch hat, cool zu sein oder irgendwie ein gewisses Image zu haben oder so, sondern es geht um mich und es geht um meine Geschichten und ich möchte dir mit meiner Stimme möglichst warmherzig rüberbringen und möglichst direkt und nicht aufgesetzt oder so. Und deswegen, ja, ist das sowas, wo ich sagen würde, das begleitet mich auf jeden Fall, sowohl im Privaten als auch in der Musik.
Finde ich total spannend und ich glaube, eine bessere Überleitung hättest du mir gar nicht liefern können. Dann noch mit Quincy Jones sozusagen in einem Musikstudio. Ich fände es spannend, wenn wir jetzt mal Musik hören und in mein Versteck reinhören. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder hier und sprechen weiter über deine Beweggründe, über deinen Hintergrund, warum und wie der Song entstanden ist.
Sehr gerne. Dann spiele ich mal was. Versteck, da kenn ich mich aus, lass niemanden rein, trau mich nicht raus, behalt die Kontrolle, richt mich hier ein, red es mir schön, alleine zu sein. Ein kleines Fenster in meinem Versteck, schau ich hinaus, dann will ich hier weg. Ich rufe um Hilfe, doch will niemanden stören, bin ich zu leise oder will keiner hören. Sieht mich, wer hört mich und wer glaubt mir eigentlich? Im Dunkeln schweig ich.
in meinem Versteck waren wir mal zu zweit. Wir standen uns nahe, doch ging es zu weit. Er führte mich langsam hinters Licht, sperrte mich ein, meine Würde zerbricht. Ich hab ihn vertrieben aus meinem Verlies, könnte nun fliehen, doch habe kein Ziel. Was bleibt ist die Scham, bekomm sie nicht weg. Drum wird das Verlies zu meinem Versteck. Wer sieht mich, wer hört mich und wer glaubt mir eigentlich? Im Dunkeln schweige ich. Wer sieht mich, wer hört mich und was denkt man über mich? Im Dunkeln schweige ich. Was ändert sich?
Ja, wow, vielen Dank. War natürlich sehr, sehr emotional. Ich habe den Song ja auch auf der Herfahrt zu unserem Gespräch bestimmt noch 3-4 Mal gehört. Aber natürlich jetzt live zu hören, ist nochmal was ganz anderes. Dank dir sehr und ich glaube, dass auch die Zusehenden und Zuhörenden gespürt haben, was dich da bewegt und ja, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich will einfach auch mal auf die Textzeilen vielleicht so ein bisschen eingehen. Ein kleines Fenster in meinem Versteck, schaue ich hinaus, dann will ich hier weg. Nimm uns vielleicht einfach mal mit, wie die Idee entstanden ist. Und ich habe mich auch gefragt, normalerweise schreibt man ja Songs als Künstler vielleicht dann auch relativ schnell. Hast du lange gebraucht, um Mein Versteck zu schreiben?
Im Vergleich zu anderen Songs ging der verhältnismäßig schnell. Das muss ich wirklich sagen, weil dieses Bedürfnis, über dieses Thema zu reden und diese Bilder auch schon ganz lange in meinem Kopf waren und es quasi wie so eine Befreiung war, das jetzt auch in die Tat umzusetzen. Und ich würde sagen, dass ich grundsätzlich jemand bin, der länger braucht als jetzt manche KollegInnen aus meiner Branche, Songs zu schreiben. Und bei dem Song war ich schon sehr, sehr zügig. Also auch so der Text, das ging schon alles sehr schnell. Ja, einfach weil mir irgendwie klar war, was ich sagen möchte. Und auch dieses Bild, also ein kleines Fenster, das war lang sogar in der Überlegung, ob das nicht der Songtitel wird, weil auch das ein sehr einprägsames Bild irgendwie war. Das kleine Fenster entstand, ich habe mir vorgestellt, ich bin eben in einem Versteck oder auch in einem Verlies. Ich spiele ja so mit diesen zwei Begriffen. Und es gibt dieses Fenster, wo man rausschaut, weil mir damals in der Situation schon zwischendurch immer wieder bewusst war, okay, da gäbe es noch was außerhalb. Also es gäbe schon die Chance, da rauszugehen und ja auch sich davon zu befreien. Die Chance gäbe es. Und man hat auch diese Sehnsucht, da rauszugehen. Aber teilweise traut man sich nicht und teilweise kann man nicht. Deswegen auch in einem Versteck könnte ich ja einfach rausgehen, in einem Verlies könnte ich es nicht. Und es hat ja immer so ein bisschen geschwankt. Mal hat es sich eher wie ein Versteck angefühlt, mal eher wie ein Verlies. Aber es gab nie so, oder sehr spät erst diesen Schritt, wo ich gesagt habe, okay, da draußen, ich sehe, das ist gut, da möchte ich hin und jetzt gehe ich da hin. Sondern ich habe immer nur gesehen, ach, das wäre doch auch vielleicht ganz schön, da raus zu sein. Und deswegen, ja, hat dieses Fenster auf jeden Fall als Bild sehr gut gepasst.
Mhm. Die Zeile war auch genau die, die mich am meisten bewegt hat. dass sozusagen aus dem Verlies dann dein Versteck wird. Irgendwie ist es jetzt schon auch beim 15. Mal, wo ich den Song auf meiner Liste auch gehört habe, macht diese Zeile, die ist so stark, finde ich, und gibt mir immer noch Gänsehaut. Das ist unglaublich. Und ist das so dieser Umbruch dann gewesen irgendwie, diese Entscheidung zu sagen, ja, jetzt drehe ich das Verlies um und mache es zu was Positivem?
Ja, würde ich schon sagen. Also es war auf jeden Fall ein Moment, wo ich das kapiert habe, aber das ist alles im Kopf passiert. Also es gab dieses Verlies eigentlich gar nie so richtig, sondern es war eigentlich immer ein Versteck. Ich habe mir nur im Kopf eingebildet, es sei ein Verlies. Und irgendwann kam dann so die Erkenntnis, ach krass, eigentlich gäbe es einen Weg raus. Und ich will aber, ich traue mich nicht raus quasi. Also das ist ja bei, gerade wenn es um Missbrauch geht, ganz oft eben diese Thematik, dass einem vorgespielt wird, man hat gar keine Wahl, man muss dem jetzt folgen, man wird dazu gezwungen, das so zu machen. Bei mir war es immer so dieses Ding von, also es war teilweise sogar nicht ausgesprochen, aber so zwischen den Zeilen eine Drohung. Wenn das jetzt hier beendet wird oder so, dann erzähle ich, dass es passiert ist. Wo ich immer dachte, oh nein, bloß nicht erzählen. Wo ich jetzt natürlich viele Jahre später mir denke, natürlich, also das ist, da hätte ich dann nicht das Problem gehabt. Aber so funktioniert Manipulation und dementsprechend ist auch dieses Bild von einem Verlies nur eine Manipulation gewesen und in Wirklichkeit war es eben dieses Versteck.
Ich meine, das sind ja auch die klassischen Täterstrategien, einfach diese Schuld zu überlagern oder zu übergeben. Hat das lange funktioniert sozusagen?
Es hat sehr lange funktioniert, ja. Also auf jeden Fall über mehrere Jahre. Und gerade auch in einem Alter, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass man da schon weit genug ist oder stark genug ist, das auch zu erkennen und sich davon zu befreien. Aber irgendwie ist es mir nicht gelungen. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass man sich später Vorwürfe macht und sich denkt, boah, bist du nicht doch selbst schuld irgendwie? Hätte man da nicht doch irgendwas machen können? Dann kommen natürlich noch oft diese toxisch-männlichen Zusprüche irgendwie, dass man sich denkt, boah, du als Mann hättest doch eigentlich stark genug sein müssen und dann schämt man sich noch mehr. Also das ist dann so ein Teufelskreis, in dem man sich da reinbegibt. Und dementsprechend hat sich es auf jeden Fall sehr lang angefühlt und es war auch sehr lang, dass ich da eben nicht rauskam.
Du hast ja auch ein Interview geführt mit der UBSKM, unabhängige Stelle für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und da ist ein Satz gefallen, den ich total spannend finde. Eigentlich hätte das auch, wäre auch ein Liedtitel eigentlich, die Scham muss die Seite wechseln irgendwie. Das macht das für mich so klar, ja, dass einfach Betroffene von sexualisierter Gewalt eben nicht in der Schuldposition sind, niemals. Aber dann doch, wie du es ja auch schilderst, immer noch so, es gelingt viel zu häufig, leider Gottes, dass das so ist. Aber ich finde es so schön, diesen Satz, die Scham muss die Seite wechseln.
Der Satz, muss ich dazu sagen, der ist nicht von mir, sondern den habe ich gelesen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Dame heißt, aber das ist die Dame, die gerade in Frankreich diesen großen Gerichtsprozess führt. Muss man nachgoogeln. Ja, genau, irgendwie so. Die Dame, die auch ganz über viele Jahre ganz Schreckliches erlebt hat. Und die hat in irgendeinem Interview oder vielleicht sogar im Gerichtsprozess diesen Satz gesagt und den finde ich sehr, sehr treffend. Und ich muss auch tatsächlich sagen, diesen Satz zu hören, der hat mir auch nochmal total geholfen, weil auch ich immer noch, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt völlig meine Scham ablegen konnte. Sie ist immer noch ein bisschen da. Ich habe nur mehr Mut, sie zu überwinden quasi. Mhm. Aber bei mir hat die Scham noch nicht die Seite gewechselt. Zumal das ja auch immer beinhaltet, dass sich der Täter schämt. Mhm. Und das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das bei dem Täter so ist. Und dementsprechend hat sie bei mir noch nicht die Seite gewechselt, aber ich würde sagen, ich habe sie größtenteils abgelegt. Und das ist mir eigentlich auch viel wichtiger. Also ich habe auch überhaupt gar kein Interesse daran, die Scham beim anderen zu sehen, sondern ich möchte sie hauptsächlich bei mir nicht mehr sehen. Das ist das, worauf es ankommt.
Ja, absolut. Ja. Interessant ist tatsächlich, weil du das gerade jetzt sagst, heute, in diesem Moment, wo wir hier aufnehmen, wird tatsächlich das Urteil gesprochen. Aber da wir hier im Studio sitzen, kann ich dir das Ergebnis oder wissen wir das Ergebnis noch nicht. Aber heute ist tatsächlich der Tag, wo in diesem Prozess das Urteil gesprochen wird. Also sobald wir hier unser Gespräch später beendet haben, werden wir mal nachschauen, wie es ausgegangen ist und hoffentlich so, um auch das wertzuschätzen, was sie da leistet. Und allein, wenn du jetzt sagst, dir hat das auch geholfen, zeigt man ja, wie wichtig es ist, solche Vorbilder zu haben, darüber zu sprechen, laut zu sein und eine Stimme zu haben und eben nicht in Scham zu sein. Das finde ich sehr beachtlich. War mein Versteck, so ist das der Befreiungsschlag für dich gewesen oder ist es nur das Ergebnis gewesen, nachdem du gesagt hast, so, ich werde jetzt laut und ich spreche jetzt über das Thema?
Also der Hauptbefreiungsschlag für mich in diesem Thema war schon das Anvertrauen gegenüber dem engsten Umfeld. Also das muss ich schon sagen, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Emotionalität irgendwie und auch nochmal eine ganz andere Sorge, die es mit sich bringt. Also was macht es mit den Leuten, wenn die das erfahren? Gerade mit den Eltern, mit den engsten Freundinnen und so. Das waren schon teilweise ja auch sehr schwierige Gespräche, aber alle im Guten und im, wie soll man sagen, also ich habe sehr viel Rückhalt dadurch erhalten und insofern war das so die Grundlage, würde ich sagen, damit das Ganze jetzt so funktioniert und dass ich mich jetzt auch so wohl damit fühle. Und mein Versteck war dann quasi die Befreiung nach außen. Also ich würde sagen, das davor war so die Befreiung nach innen, dass ich in mir diesen Frieden auch gefunden habe, weil ich ganz lang auch mit einem Therapeuten natürlich diese Frage, wem erzähle ich es, wem erzähle ich es nicht, wie erzähle ich das, da hatte ich ganz viel Sorge und die wurde mir genommen, dadurch, dass die Gespräche so gut verlaufen sind. Und das nach außen hin war dann quasi das Ausleben und zu sagen, okay, und jetzt genieße ich auch, dass ich da was zu erzählen habe, dass ich damit was bewirken kann, dass ich aus dieser Geschichte irgendwie was Positives ziehen kann. Und insofern ist das der leichtere Weg gewesen, aber mindestens, also auf jeden Fall genauso wichtig wie eben diese Befreiung nach innen.
Ja. Was würdest du Menschen, auch vor allem Betroffene natürlich, in einer ähnlichen, vergleichbaren Situation empfehlen? Ist ja immer schwierig. Jeder hat seinen Weg wahrscheinlich und seine Herangehensweise, aber wie wäre so dein Fazit, damit umzugehen? Mit der eigenen Geschichte einfach.
Also grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass man gerade dem engsten Umfeld mehr zutrauen kann, als man denkt. Und dass sie vor allem auch stärker sind, als man denkt. Da kann ich jetzt natürlich nicht für alle sprechen, weil es gibt vor allem auch genug Opfer, genug Betroffene, denen nicht geglaubt wird. Das muss man wirklich sagen, das war bei mir nicht der Fall. Mir hat erstmal jeder und jede geglaubt. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, gerade wenn es darum geht, wie viel möchte man erzählen, da kann man ganz offen nachfragen. Also ich habe in den Gesprächen dann immer gefragt, was wollt ihr wissen? Also ich sage euch jetzt, worum es geht, was mir wichtig ist, dass ihr das wisst. Aber wie detailliert es jetzt sein muss, das können die Personen am besten selbst entscheiden. Und auch so das Setting von dem Gespräch, das habe ich mir immer viel zu dramatisch vorgestellt. Und das kann wirklich ganz entspannt sein, zu Hause mal einfach zu sagen, hey du, so wie man auch erzählt, ich habe mich von meiner Partnerin getrennt oder so, so kann man auch sagen, du, ich habe ein ernsteres Thema, ich würde mich da dir gerne anvertrauen. Und dann kann das in einem ganz entspannten, aber Wohlfühlumfeld sein. Und das war für mich so die Erfahrung, dass ich mir da wesentlich mehr Sorgen gemacht habe, als ich es wahrscheinlich gemusst hätte. Mhm. Und insofern, ja, kann ich da nur bestärkend sagen, dass das gerade fürs Innere, das ist, also für mich ist es nicht der Gerichtsprozess oder ob da jetzt Konsequenzen folgen oder so, das ist nicht das, was mich befreit, sondern das Befreiende ist, sich austauschen zu können, Bestärkung zu erfahren, Selbstbewusstsein zu tanken, da auch in diesen Gesprächen, also die waren für mich das Wichtige. Und das Zweite, was natürlich folgen muss, ist die professionelle Beratung, weil so gut diese Gespräche auch bei mir verlaufen sind, das ersetzt nicht diese professionelle Aufarbeitung, die jemand, der das gelernt hat, mit dir machen kann. Und insofern diese Kombi aus, man muss das gar nicht der Öffentlichkeit preisgeben, man muss das auch gar nicht allen Freundinnen zeigen. Aber wenn das so zwei Leute und vielleicht die Eltern sind oder bei vielen passiert es ja im familiären Umfeld, dass es dann lieber ist, der nicht in diesem Kreis ist. Aber wenn das zwei, drei Leute sind, bei denen das so den Platz gefunden hat, dann ist das schon ganz viel wert und das kann dann unterfüttert werden mit dieser professionellen Therapie.
Ja, finde ich schön, dass du das auch hinweist, weil letztlich die ganzen Fachberatungsstellen natürlich auch immer wieder kämpfen müssen, um hier eine halbe Stelle, da eine halbe Stelle. Und das ist einfach eine so wertvolle Arbeit und auch keine einfache Arbeit. Von daher, es ist so wichtig, dass da auch mehr passiert und keine Gelder gestrichen werden und auch mehr Geld dafür da ist, dass professionelle Beratung stattfindet. Leider wissen wir ja, dass die Zahlen nicht weniger werden und wir uns da wirklich drum kümmern müssen. Und du schreibst es ja auch in einer Zeile, bin ich zu leise oder will keiner hören? Ne? Das ist ja auch so dieses Thema, will mich auch keiner hören? Das ist die Angst davor, dass man nicht gehört wird. Aber leider ist es ja häufig so, dass man auch nicht gehört wird. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt wahrscheinlich. Und da würde mich schon interessieren, was willst du jetzt natürlich auch noch bewirken, ne? Dass mehr gehört wird?
Ja, zum einen würde ich mir wünschen, dass mehr gehört wird. Aber wenn ich es jetzt auf mich persönlich zum Beispiel beziehe, gerade auf diese Frage, bin ich zu leise oder will keiner hören? Ich habe sie nie final beantwortet, weil ich auch viele Erinnerungen gar nicht mehr habe an die Zeit damals. Aber ich würde vom Bauchgefühl her schon sagen, dass ich hauptsächlich zu leise war. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich mit mehr... Ich meine, ich bin ein sehr exzentrischer Mensch und ich bin jemand, der auch als Kind schon, also ich habe mit meinen Eltern da auch lang drüber gesprochen, ich bin jemand, der heimkam und immer den ganzen Schultag erzählt hat und es eher andersrum war. Meine Eltern mussten mich dann langsam einbremsen und sagen, wir können jetzt nicht den ganzen Tag reden, wir müssen auch noch was anderes machen. Also ich war schon jemand, der viel von sich aus erzählt hat und dass ich dann ausgerechnet in dieser Thematik nicht zum Ausdruck bringen konnte, wie schlecht es mir da geht. Das zeigt ja, dass da einfach zu wenig in der Bildung irgendwie passiert ist, zu wenig an den Orten, wo ich war, dass ich da meine Grenzen kenne, dass ich weiß, was falsch ist und dass ich vor allem auch weiß, wenn mir sowas passiert, wie gehe ich damit um und an wen wende ich mich? Wie formuliere ich das? Was ist das überhaupt, was da passiert? Und natürlich, wenn du jetzt ein Kleinkind bist, dann ist es schwierig. Aber bei mir ist es in einem Alter passiert, wo ich mit dem richtigen Handwerkszeug schon in der Lage gewesen wäre, mich da auch zu wehren. Und dementsprechend, klar, es ist wichtig, zuzuhören, aber es ist auch wichtig, die Kinder auszustatten und da fähig zu machen, sich zu äußern.
Ich noch zwei wahnsinnig spannende Aspekte, die du da jetzt gerade aufbringst. Auf der einen Seite natürlich dieses Kinder auszustatten, das ist ja auch das, was wir ja auch mit der Stiftung machen, mit unserer starken Kinderkiste oder echt klasse, wo wir in Schulen und Grundschulen sind, Prävention einfach betreiben. Das ist so wichtig, um erstmal klarzumachen, das ist gut und das ist nicht gut. Und das sind die Geheimnisse, die du verraten solltest. Und das sind die Gefühle, die du wahrnehmen solltest und vielleicht mit jemandem drüber sprechen oder das darfst, ja, nicht müssen, sondern darfst. Das ist das eine, aber man hört ja auch immer, was sind denn so die Anzeichen? Wo kann man von außen spüren, dass ein Kind, ein Jugendlicher betroffen ist? Und wenn du jetzt so berichtest, du warst fröhlich und positiv und erzählst, die klassischen Kriterien oder Merkmale sind ja häufig, das Kind zieht sich zurück, nässt ein, verschlossen und so weiter. Oder ist auch hyperaktiv, wie auch immer, gibt ja verschiedene Dinge. Aber das macht es ja echt schwer für das nahe, auch nicht professionelle Umfeld, dann die Zeichen zu lesen, wenn du eigentlich ein fröhliches und positives Kind bist. Ne? Also ist einfach so ein, für mich nochmal so mahnend, auch das muss nichts heißen. Ne?
Richtig, und das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel auch überhaupt gar keine Vorwürfe irgendwem mache aus meinem Umfeld. In erster Linie meiner Familie, da ist null, auch nicht im Hintergrund, das Gefühl von, oh, hättet ihr mal, oder eine Wut oder sowas. Ich habe eine ganz, ganz berührende Nachricht von einer Lehrerin von mir bekommen, die den Song gesehen hat und mich dann angeschrieben hat und gemeint hat, oh, sie hätte so gern das entdeckt. Und das stelle ich mir natürlich auch hart vor. Ich meine, wenn man die Statistiken sieht, dann ist es ja irgendwie, dass jedes dritte Kind oder dass drei
ein
Kinder,
bis zwei.
Pro Schulklasse das erleben, wo du natürlich als Lehrkraft dann auch eigentlich den Anspruch hättest, wenn du die Kinder schon täglich siehst, das irgendwie zu erkennen. Aber ja, wie du es gesagt hast, ich glaube nicht, dass das bei mir so möglich war, weil ich wirklich weder extrem in die eine Richtung gegangen bin, noch extrem in die andere Richtung. Ich bin auch in der Schule geradlinig vorangegangen, da sind jetzt nicht meine Leistungen eingebrochen oder so. Ich habe Hobbys gehabt, ich habe Freundinnen gehabt. Ich hatte alles in allem eigentlich eine sehr, sehr gute Kindheit mit allen Chancen, mit allen Möglichkeiten, mit viel Freiheit, mit aber auch irgendwie dann wichtigen Regeln mit an die Hand. Also ich kann mich über nichts beklagen und muss da auch einfach eingestehen, ich hätte da im Nachhinein jetzt keine Lösung gehabt, außer dass das bei mir mal irgendwie Thema gewesen wäre in der Schule, dass ich das selbst hätte erkennen können. Aber ja, zu erkennen war das vermutlich eher schwierig.
Ja, lieber Pascal, toll, dass du kein Versteck mehr brauchst, würde ich mal sagen. Und wirklich auch der Song mit diesem unglaublichen Einfühlungsvermögen, ich glaube, dass der ganz vielen Menschen hilft und sie auch bestärken kann, mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen. Ich will aber gern dir die letzten Worte, sozusagen 99 Sekunden, gerne geben und will noch mal eine Liedzeile aufgreifen. Und wer glaubt mir eigentlich und was ändert sich? Mhm. Und von daher würde mich freuen zu hören, was du möchtest, was sich ändert.
Das ist eine sehr schöne Frage und eine sehr schöne Gelegenheit. Ja, ich würde mir natürlich zum einen wünschen, das, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, dass Kinder noch mehr ausgestattet werden. Ich habe eure Projekte ja auch teilweise verfolgt und finde es super, dass das gemacht wird. Dass Betroffenen die Möglichkeit gegeben wird, wie jetzt hier, wie jetzt auch bei diesem Interview mit dem Missbrauchsbeauftragten, das sind genau die Möglichkeiten, wie man seine Geschichte aufarbeiten kann. Aber was mir noch sehr wichtig ist diese Verantwortung, die jeder Mensch von uns hat, die vor allem auch wir Männer haben. Ich meine, die meisten Täter sind Männer. Und diese Verantwortung für Macht, das ist was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil wir sprechen jetzt darüber, das ist schwer zu erkennen bei mir gewesen und so weiter. Ja, wäre es nicht passiert, dann hätte man mich auch nicht ausstatten müssen. Dann hätte man diese ganzen Hürden auch, dann hätten die keine Rolle gespielt. Und deswegen ist es so wichtig, den Menschen ein Bewusstsein dafür zu geben, dass man Täter werden kann, dass jeder zum Täter werden kann, wenn man im falschen Umfeld ist, wenn man was Schlimmes erlebt, wenn man in Extremsituationen kommt und deswegen sich bewusst macht, wann habe ich Macht gegenüber einer anderen Person, wie nutze ich sie und andersrum auch, sehe ich, dass jemand gerade seine Macht missbraucht? Ist es vielleicht noch im Anfangsstadium? Kann ich da irgendwie eingreifen? Weil das oft so ein fließender Prozess ist. Und wenn man das von außen mitkriegt, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer, in der Musikbranche bei mir, dann da seine Stimme zu erheben und zu sagen, okay, ich merke gerade, da passiert irgendwas in die Richtung, ich handle jetzt und ich setze mich dafür ein, dass das nicht passiert. Dass nicht mehr draus wird. Das wäre mir ganz besonders wichtig. Und ich bin selber jemand, der auch, wenn ich Betroffener bin, das sehr zu Herzen nimmt und wirklich immer versucht zu achten, wann habe ich Macht gegenüber einer anderen Person und wie kann ich die verantwortungsbewusst einsetzen.
Ja, lieber Pascal, vielen lieben Dank für das intensive, gute, tolle Gespräch.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich da mit euch sprechen durfte oder mit dir sprechen durfte. Ich fand es auch sehr angenehm.
Ja, und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.